Hallo Tabea.
Hallo Marie. Na, wie geht's dir so?
Ich bin gerade von der Arbeit hergefahren, um jetzt Podcast-Folge aufzunehmen. Ich bin ganz aufgeregt. Es geht um Migräne. Huhu.
Bist du betroffen? Nee, oder?
Nee, bin ich nicht. Aber wie geht's dir? Wie freust du dich?
Ich freue mich, auch weil ich auch nicht betroffen bin von Migräne und ja, mir geht's ganz gut. Heute auch gearbeitet, zwar von zu Hause, aber ja, Marie und ich hatten gerade noch so ein Townhall-Meeting, nennt sich das.
Oh, ja.
Aber ich habe es von zu Hause geschaut und Marie musste jetzt noch schnell nach Hause. Deswegen, wir haben auch heute noch nicht richtig miteinander geredet. Deswegen haben wir gesagt, das machen wir jetzt einfach im Podcast.
Ja, voll. Deswegen, nee, also das die Heimfahrt war eigentlich wirklich ganz schön, weil das Wetter in Berlin war richtig genial. Also der erste Wintertag, der mal wirklich richtig schön war. Ich weiß nicht, ob du es auch ein bisschen beobachten konntest, aber draußen zu sein war heute echt cool.
Ja, mega, auf jeden Fall. Aber du warst ja im Büro, blöderweise.
Ja, genau. Ich habe es auch von drinnen gesehen. Ja.
Ey, ganz kurz, bei dem Townhall-Meeting, ich war richtig schockiert. Auf einmal war ich da auf der Folie. Ich habe da überhaupt nicht mit gerechnet.
Ey, das hätte ich dir sagen können.
Ich war vor allem so, wähle ich mich da ein, weil ich so, na gut, ich habe jetzt gerade nicht so viel offene To-Dos, ich wähle mich mal ein. Und dann ist da so eine Folie und dann bin da so ich und ich so, warte kurz. Jetzt mal davon abgesehen, dass das Bild wirklich richtig verzerrt war, dass es wirklich scheiße aussah.
Ja, meins war damals auch nicht besser. Also, ja, aber Tabea wurde kurz vorgestellt, da habe ich sie schön angefeuert.
Ja, vor allem, ich bin schon seit 3 Monaten da, jetzt wurde ich erst vorgestellt.
Ja, richtig, richtig cool. Also wie wir es schon angeteasert haben, wollen wir heute über Migräne sprechen. Ich kenne viele in meinem Umfeld, die es betrifft und leider Gottes ja auch immer nicht ganz so schöne Auswirkungen hat, wenn man dann zum Beispiel nicht auf Freundestreffen kann, weil man gerade einen Migräneanfall hat.
Mhm.
Ja, genau.
Ja, ich glaube also, auch, so meine... also man unterschätzt das so als Außenstehender. Also es ist jetzt nicht so, man hat leichte Kopfschmerzen, sondern es ist wirklich so dieses, die Leute müssen dann in den dunklen Raum und können eigentlich nur schlafen. Also das ist schon, glaube ich, keine schöne Sache.
Nee, genau. Und deswegen wollen wir heute so einen kleinen Rundumschlag machen, beziehungsweise Tabea. Ja, wie das überhaupt entsteht, also dass wir erstmal wieder wissen, was überhaupt passiert, weil dann kann man, wie gesagt, auch erstmal besser verstehen, wie die Medikamente dagegen wirken. Genau, hast du da schon mal so ein paar Substanzen, die du so reinwerfen kannst oder Gruppen? Die kennt man ja vielleicht.
Genau, also was, glaube ich, allen Pharmaziestudenten so direkt in den Kopf kommt, sind die Triptane. Genau. Über die wir auf jeden Fall reden wollen. Da kann ich auf jeden Fall das Sumatriptan schon mal nennen, weil das, was der Prof gesagt hat, das müsst ihr bitte lernen, das ist das Älteste. Mhm. Ihr müsst das wissen und der Rest ist egal, so mäßig. Ich kann natürlich nachher trotzdem noch ein paar andere Namen sagen. Genau, und dann gibt's noch neuere Stoffe, die Ditane und Gepante, und auf die gehen wir später noch mal ein. Die sind, wie gesagt, relativ neu.
Ja, genau.
Und ich würde sagen, heute, ich habe schon Marie angekündigt, dass es eine eher kürzere Folge wird. Aber ist ja auch mal ganz angenehm. Genau. Ja, dann würde ich sagen,
ja, cool.
Starten wir.
Genau, dann geht's jetzt mal los.
Ja, dann würde ich sagen, Marie, was möchtest du zuerst wissen?
Ja, also wir haben das ja bei der letzten Folge auch so gemacht, dass wir natürlich erstmal jetzt wissen müssen, was überhaupt bei der Migräne wirklich ja pathophysiologisch passiert. Also ich weiß, dass es bei vielen einen Auslöser gibt, der das zum Beispiel manchmal verursachen kann. Genau, hör mich da mal ab.
Genau, also wir gehen da jetzt mal ganz pharmakologisch ran. Wir erklären jetzt erstmal die Pathophysiologie. Tatsächlich war auch irgendwie, unser Prof hat uns noch von einer älteren Theorie erzählt. Aber das, was wir jetzt erzählen, das ist sozusagen der aktuelle Wissensstand.
Ja.
Und zwar ist es so, dass wir im Gehirn in der Dura Mater, also die Blutgefäße, die zur Dura Mater, von der Dura Mater zum ZNS führen, also zum zentralen Nervensystem, die haben ein großes Nervengeflecht.
Ah, okay.
Und da befinden wir uns jetzt. Ich weiß, ihr habt jetzt leider deine Wo-Frage weggenommen, Marie, aber das ist wichtig, damit man das versteht. Also wir haben sozusagen Blutgefäße, die sehr eng mit Nervengefäßen verflochten sind.
Okay,
und jetzt ist es so, dass wir eine Aktivierung im Hirnstamm haben und eben bei der Migräne eine überaktive, also Überaktivität der Neuronen.
Mhm.
Und wenn das Ganze aktiviert wird, dann führt es dazu, dass das trigeminovaskuläre System, einfach dieses Wort bitte hinnehmen, aktiviert wird und dadurch Substanz P und CGRP, erklären wir später nochmal, freigesetzt werden. Und das führt dann zur Gefäßdilatation. Also,
genau.
Möchtest du erklären?
Nee, also genau, eine spontane Gefäßerweiterung.
Genau, und außerdem werden eben auch Nozizeptoren, diese Schmerzrezeptoren, die wir ja schon in den letzten beiden Folgen auch erwähnt hatten, stimuliert und sensibilisiert. Mhm. Und ich meinte ja vorhin, dass die Blutgefäße und die Nerven sehr eng aneinander geflochten sind. Und wenn dann die Blutgefäße dilatieren, also größer werden, dann ist es so, dass die auf die Nerven drücken und dementsprechend halt der Kopfschmerz entsteht.
Und zusätzlich ja auch noch die Nozizeptoren, also die Schmerzrezeptoren, sensibilisiert werden.
Genau, und wenn die sensibler sind, ne, wie der Name schon sagt, dann sind sie eben auch für Schmerz sensibler, also wird eher Schmerz übertragen.
Okay, und ja, was, also man weiß ja nicht immer so richtig, wo sowas herkommt, wer jetzt eine Migräne bekommt und wer nicht. Kann man das aber irgendwie herleiten oder?
Ja, also es gibt unter anderem, es gibt natürlich auch wieder so Fälle, wo man es nicht erklären kann, aber es gibt auch eine genetische Prädisposition für Migräne. Mhm. Also man kann sozusagen genetisch, nennen wir es mal, vorbelastet sein, dass man eben eher dazu neigt, Migräne zu kriegen. Und tatsächlich gibt es auch echt schon mittlerweile einige Gene, die da gefunden wurden, die eben für Migräne typisch, also für bei Migränepatienten vermehrt auftreten.
Ja, ich finde dieses ganze Genanalytik-Thema ist super interessant. Ich habe letztens auch so ein paar, also mal so Side-Facts, ich glaube es war auch auf Instagram wieder, von so einem Doktoranden, so ein Reel gesehen, wo er so meinte, wie man sich Genanalyse vorstellt, so richtig fancy und am Ende hast du halt diese ganzen Aminosäurenabfolgen, die du halt, keine Ahnung, über so krasse, große Dateimengen irgendwie analysieren musst. Das fand ich richtig interessant und dann war es halt am Ende so, ja, am Ende ist diese Arbeit eigentlich nur wirklich richtig painful.
Ja, so dieses ganze Rumpipettieren einfach nur die ganze Zeit, so übel genau sein. Aber ich finde es auch richtig cool. Also wir haben einen Bekannten, der ist auch Wissenschaftler und der war so, ja, er würde immer am liebsten alle durchkodieren genetisch.
Ja,
weil du wüsstest ja so viel, aber die Frage ist auch immer, will man das alles wissen? Also würdest du wissen wollen, dass du genetisch prädispositiert bist, dispositioniert.
Disponiert?
Dass du genetisch vorbelastet bist, dass vielleicht zum Beispiel diese und diese Krankheit kriegen kannst, ich weiß es nicht. Vor allem wir Hypochonder, ich glaube, für uns wäre das nichts.
Nee, aber ich habe tatsächlich letztens einen Podcast gehört, wo dann ein Doktorand als quasi auch so sein großes Projekt eine seltene Erkrankung festgestellt hat, indem er wirklich das ganze Genom sequenziert hat und dann genau nach der fehlenden Aminosäure oder Aminosäurensequenz geschaut hat. Und das fand ich schon ziemlich krass. Aber wie gesagt, nur so Facts am Rande. Ich kenne jetzt bei Migräne vor allen Dingen bei vielen auch, also diesen auslösenden Effekt, den haben wir ja gerade schon besprochen, aber zum Beispiel auch, dass bei manchen so eine Aura auftreten kann, wenn es so richtig krass ist.
Ja, also ehrlich gesagt,
was ist das?
Ich fand das ganz cool in der Vorlesung, weil mir war das nicht so bekannt mit dieser Aura. Ich kenne Aura eher von so diesen Leuten, die ein bisschen einen Knall haben. So, deine Aura ist lila, so mäßig. Aber bei der Migräne ist ja die Aura tatsächlich was, was eben so, die Patienten sehen dann zum Beispiel so Blitze und so Flimmern und sind wie in so einem, ja, in so einem eigenen Film. Also das das ist schon richtig krass. Genau, aber es gibt eben so Phasen. Und da gibt es einmal so Vorboten und das ist die Prodomalphase, wo sozusagen schon so gewisse Anzeichen auftreten, so okay, es geht jetzt los. Und dann kommt eben eventuell diese Aura, das hat nicht jeder Patient. Ich meine, dass das auch nur so 10-15% der Patienten haben, nagelt mich jetzt nicht auf diese Zahl fest, ich weiß nicht. Und dann kommt eben der Kopfschmerz, den wir eben unter der Migräne kennen. Und bei der Migräne sind es halt mindestens 4 Stunden, dass wir diesen Kopfschmerz haben, bis zu 72 Stunden. Und das ist schon krass. Also, dass ein Patient einfach 3 Tage lang durchgängig Kopfschmerzen hat.
Ja.
Genau, und dann gibt es eben Postdrom, weil wir ja davor die Postdromphase, wo das Ganze dann eben langsam wieder abklingt, wo die Symptome wieder weniger werden. Und das sind eben so die 4 Phasen. Und die Migränetherapie sollte eben möglichst früh, also bei den ersten Anzeichen, zum Beispiel bei der Aura, sollte die Therapie schon ansetzen, damit sie möglichst wirksam ist. Aber zur Therapie kommen wir auf jeden Fall später auch nochmal.
Ja, ich kenne das auch von meiner einen Freundin, dass sie, wenn sie so Anzeichen merkt, dass sie dann gleich reagieren kann und dann gegebenenfalls Schmerzmittel nimmt oder so. Aber wir wollen das gleich besprechen, können wir euch schön anteasern. Wir wollten, glaube ich, jetzt noch mal genauer auf so Substanzen eingehen. Ne, Tabea, zum Beispiel dieses CGRP, ne?
Genau, ich hatte das ja vorhin einmal kurz erwähnt, dass das eben freigesetzt wird. Und das CGRP ist das Calcitonin Gene Related Peptide. Das ist ein Hormon, was den Calciumhaushalt reguliert. Und das wird in den C-Zellen der Schilddrüse gebildet. So ein kleiner Side-Fact.
Genau, und was macht das jetzt?
Genau, wir haben da einen CGRP-Rezeptor, der ist GS-gekoppelt. Also Marie, ist er
stimulierend?
Genau, also wird CAMP erhöht.
Erhöht.
Und dann haben wir eben eine Dilatation der glatten Muskeln, weil der eben auch auf den glatten Muskelzellen zu finden ist. Und außerdem über Proteinkinase A auch wieder eine Phosphorylierung der Nozizeptoren und damit wieder eine Sensibilisierung. Also das ist dieser ganze Teil, den ich vorhin schon erklärt hatte. Aber damit wir das nochmal in Zusammenhang mit dem CGRP bringen, weil das eben super wichtig ist bei der Migräne, auch bei der Therapie dann später. Das ist der Grund, dass A die Muskeln dilatieren, weil eben dieser Rezeptor auf den glatten Muskelzellen sich befindet und der macht eben auch die Phosphorylierung der Nozizeptoren. Dadurch sind die sensibler, dadurch wird eher Schmerz weitergeleitet.
Cool, das habe ich jetzt auf jeden Fall gut verstanden. Und jetzt steht hier noch was von Serotonin. Wie steht das jetzt in Zusammenhang?
Genau, beim Serotonin ist es eben auch wichtig für unsere Behandlung, die verschiedenen Serotoninrezeptoren zu kennen. Die sind alle GI gekoppelt. Das heißt, die machen wiederum, dass CAMP weniger wird. Und da ist es zum Beispiel so, der 5-HT1B-Rezeptor befindet sich auch auf der glatten Muskulatur. Und wenn wir den stimulieren, dann kriegen wir eine Vasokonstriktion. Bedeutet, wenn wir dem später, genau, wenn wir dem später entgegen wollen, wirken wollen, dann ist das eben ein Therapieansatz für uns, weil wir eben die Wirkung kennen. Dieser Serotoninrezeptor macht, dass die glatte Muskulatur verengt. Genau.
Okay, außerdem, welche gibt's noch?
Genau, außerdem gibt's noch 5-HT1D. Der ist prä- und postsynaptisch bei den trigeminovaskulären System. Also diese Nozizeptoren, die jetzt, von denen wir vorhin gesprochen haben, die sensibilisiert werden. Und das ist dann eben auch wieder ein Punkt, dass der sozusagen einen Einfluss auf diese Schmerzweiterleitung haben kann, weil er eben Einfluss auf diese Nozizeptoren hat. Genauso wie der 5-HT1F. Und damit würde ich sagen, belassen wir es jetzt.
Ich wollte gerade sagen, wir müssen jetzt erstmal kurz durchatmen.
Erstmal kurz klarkommen. Tabea hat wieder hier irgendwelche Buchstaben und Zahlen. Aber er war auch so, also unser Prof war auch so in der Vorlesung, ja, also die Serotoninrezeptoren, die müssen Sie leider alle kennen. Und also bei zum Beispiel bei den 5-HT-Rezeptoren, die jetzt gerade eben relevant sind, da gibt es zum Beispiel auch das mega, mega nett gemacht. Es gibt 1A, 1B. C wird dann ausgelassen, dann gibt's D und ich glaube, E wird wieder ausgelassen und dann gibt's F. Also es ist wirklich so komplett hohl.
Ja,
und,
ja, super.
Das dürfen wir dann halt auch wieder lernen. Aber freut euch, dass ihr es nicht lernen müsst. Und ich würde sagen...
Nur wir erstmal. Genau, nee, also nochmal kurz einmal kurz Wrap-up. Wir wollen wir besprechen gerade Serotoninrezeptoren, damit wir gleich besser verstehen, wie Medikamente gegen diese verstärkte Dilatation, Vasodilatation wirken können.
Genau.
Genau. Ja, und dann können wir mal kurz besprechen, wie man das Ganze denn jetzt behandeln würde. Wir haben schon gesagt, es gibt vielleicht mehrere Stufen, aber du kannst mir einmal kurz erklären, wie man das jetzt ja medizinisch so am schlausten machen würde.
Genau, also es gibt da so eine Art Stufenplan, würde ich es nennen. Als erstes würde man auf jeden Fall versuchen, die Migräne mit Analgetika zu behandeln. Natürlich auch wieder nicht Opioid-Analgetika.
Letzte Folge,
Und
hört noch mal rein, falls ihr da genauer wissen wollt.
genau. Und da würde man eben ASS und generell die NSAIs geben. Wie gesagt, so früh wie möglich, damit sie eben so gut wie möglich wirken kann. Und man würde tatsächlich auch bei der Migräne diese Kombination mit dem Koffein geben. Genau, und das wäre sozusagen so der erste Schritt erstmal.
Genau, und dann steht hier in der zweiten Stufe Triptane.
Genau, das wäre dann sozusagen, wenn die NSAIs nicht wirken, nicht stark genug wirken oder teilweise sind die ja auch irgendwie kontraindiziert, dann würde man eben ein Triptan geben. Und das wäre die zweite Stufe. Und wenn das dann wiederum nicht wirkt, dann könnte man entweder zum Triptan ein Analgetikum, also sozusagen die Kombination aus Stufe 1 und 2 probieren. Oder man könnte, aber das ist wichtig, das gleiche Triptan, also jetzt nicht wild die Triptane mixen, sondern das gleiche Triptan noch ein zweites Mal geben und schauen, ob wir sozusagen dann über die höhere Dosis eine Wirkung kriegen.
Genau, also immer vom Kleinen zum Großen hocheskalieren, je nachdem, wie stark der Migräneanfall ist. Ja, und dann gibt es noch Ergotamin, oder?
Genau, aber das habe ich auch hier nur in Klammern, weil das
Ja.
hat halt so viele Nebenwirkungen, dass wir das
Naja,
eigentlich sehr
nicht mehr
ungerne
brauchen.
verwenden. Genau.
Okay, dann lass uns doch jetzt die Triptane noch mal genauer besprechen. Und ich sehe hier HT1B, HT1D. Ich glaube, es geht um die Serotoninrezeptoren, denn
Hast du aber richtig gut kombiniert, Marie. Ja, das war tatsächlich der Grund, warum ich euch vorhin mit Buchstaben und Zahlen gequält habe. Weil nämlich die Triptane Agonisten an 5-HT1B und 1D-Rezeptoren sind. Was?
Agonist, also
Agonist bedeutet, sie gehen sozusagen so wie Serotonin. Sie wirken wie Serotonin an den Serotoninrezeptoren. Also sie
genau.
stimulieren den. Genau.
Genau.
Und das führt dann dazu, dass wir eben eine Vasokonstriktion der meningealen Arterien haben. Und eine Reduktion der Freisetzung von vasoaktiven Peptiden und eine Nozizeptorinhibition. Also sozusagen all das, was wir vorhin besprochen haben, was passiert bei der Migräne, all das wird gehemmt.
Also man versucht jetzt gegenzusteuern und ich meine grundsätzlich ja eigentlich genau die Sachen, die wir wollen. Wir wollen, dass die Nozizeptoren nicht mehr so sensibel sind und genau, dass sich die Gefäße wieder verengen. Dann hast du gerade eben ja schon angesprochen, es gibt eins, was wir auf jeden Fall kennen müssen. Das nennt
Genau.
sich.
Das ist nämlich das Sumatriptan. Das ist was, was auf jeden Fall, ja, also unser Prof meinte damals zu uns, dass das eben das erste war und das älteste und dass man das deswegen, das ist das eine, was sie sich merken sollten und genau, aber
Merkt euch das jetzt.
genau, ich kann aber auf jeden Fall gerne auch noch ein paar andere Namen nennen. Wir hätten da zum Beispiel noch das Zolmitriptan, das Rizatriptan, das Naratriptan, das Frovatriptan, aber wie ihr schon merkt, die sind relativ leicht zu merken. Irgendeine komische Silbe und dann Triptan und dann wird schon stimmen.
Ja. Was wir immer kennen bei Medikamenten und was man natürlich immer beachten muss, dass es bei einigen Substanzklassen, weil wir ja auch irgendwie ins System eingreifen, zu Wechselwirkungen oder Kontraindikationen kommen kann. Einige sind mir davon auch bekannt, zum Beispiel Mauhammer und SSRIs. Aber ich glaube, du kannst mir jetzt noch mehr darüber erzählen.
Genau, wir haben ja Serotonin, also immer wenn wir was mit Serotonin machen, dann müssen wir mit Mauhämmern vorsichtig sein, weil
Ja.
ja wir sozusagen immer die Gefahr des Serotoninsyndroms haben. Also dass wir zu viel Serotonin haben und das hat dann eben auf den Körper, ja, das ist dann so ein bisschen, dann wird man halt, nennen wir es einfach mal, man wird krank. So, da gibt es so verschiedene Symptome, das führt jetzt
Genau.
hier zu weit.
Aber genau, gibt's aber auch eine Folge zu, ne? Mhm. Zu Mao-Hämmern und SSRIs, also selektive Serotonin-Reuptake-Inhibitoren.
Genau. Ja, außerdem ist es eben bei kardiovaskulären Erkrankungen kontraindiziert, weil dieser Serotoninrezeptor, der eben auch bei auf den Koronargefäßen sitzt.
Okay.
Und dementsprechend würden wir dann eine Verengung der Blutgefäße am Herzen machen. Und das ist natürlich bei Patienten, die kardiovaskuläre Erkrankungen haben, nicht optimal.
Kontraindiziert.
Genau.
Nicht. Das, also einfach wirklich doof. Aber da seht ihr auch mal wieder, wie vielschichtig die Pharmazie ist und was man alles bedenken muss, wo die Rezeptoren überall sitzen und was dann passieren kann.
Genau, und deswegen war die Forschung sehr darauf bedacht, jetzt was zu erfinden oder zu finden, was eben auch für Patienten mit Herzinsuffizienz beziehungsweise generell mit koronaren Erkrankungen machbar ist, nehmbar
und
ist,
das
vertragbar
nennt sich
ist.
Ditane oder Gepante.
Ja,
oder?
Der klingt ein bisschen weird, ne? Dachte ich mir auch in der Vorlesung. Aber
richtig weird.
Das ist halt vor allem so ein bisschen fies, weil das ist zwar jetzt was relativ Neues und deshalb müssen wir es jetzt lernen, aber die vor ein paar Jahren mussten es noch nicht fürs Staatsexamen lernen.
Ja.
Aber wir freuen uns ja, weil wir lernen ja nur für uns, Marie.
Ja, aber ich meine, andersrum eigentlich ja tatsächlich ganz cool, dass man was gefunden hat, was funktioniert, ohne diesen 5-HT1B-Rezeptor am Herzen anzusteuern. Und du kannst mir bestimmt jetzt auch erklären, wie das funktioniert, was dort anders ist.
Ja, und zwar wirken die eben, also wir hatten ja gesagt, dieser 5-HT1B-Rezeptor ist eben der, der auch bei den Koronargefäßen zu finden ist. Und zum Beispiel das Lasmiditan wirkt jetzt nur auf die 5-HT1F-Rezeptoren.
Ah,
dementsprechend
schlau.
Nicht mehr auf die am Herzen. Und dementsprechend kann es eben bei KHK, also koronare Herzkrankheit oder bei Herzinsuffizienz eingesetzt werden. Es wirkt sonst wie die Triptane, deswegen auch Nebenwirkungen und so, ist weniger stark, aber wahrscheinlich, also weniger gut in Studien, wobei es noch nicht so viel vergleichende Studien gibt, wird aber nicht über Mao metabolisiert und ist, ja, weniger stark. Genau.
Werden ja auch tatsächlich dann weniger Rezeptoren in der Masse angesteuert, aber ja gut.
Genau, ob das jetzt damit was zu tun hat, weiß ich nicht, aber
nö, aber ist einfach ein Fakt. Nur so, einfach nur der Fakt an sich, genau.
Genau.
Und dann gibt es noch das Rimi-Gepant.
Genau, also nochmal ganz kurz, ich glaube, das Lasmiditan, wir hatten glaube ich nur die Tane gesagt, Lasmiditan ist da ein Beispiel und jetzt haben wir die Gepante und da ist das Rimi-Gepant ein Beispiel und das ist tatsächlich ein Antagonist am CGRP-Rezeptor. Und wir haben den Rezeptor ja vorhin besprochen. Der ist ja dafür verantwortlich, dass eben die Blutgefäße weiter gestellt werden, dafür, dass die Schmerzrezeptoren sensibler werden. Und wenn wir da einen Antagonist haben, also was blockiert,
wird
passiert
es halt
das
weniger,
alles nicht.
Genau, wird es dann halt weniger stimuliert.
Genau, aber auch hier ist es so, dass es weniger wirkt, also weniger stark als die Triptane. Deswegen, wenn man jetzt einen Patienten hat, der keine koronaren Probleme hat, dann würde man immer Triptane geben. Das ist sozusagen jetzt nicht die beste Option, sondern eben die für herzkranke Patienten. Und
immerhin.
Genau, da müssen wir eben noch aufpassen, weil Rimegepant über CYP3A4 und CYP2C9 metabolisiert wird. Da haben wir Polymorphismen, also müssen wir wieder schauen, dass es Patienten geben kann, die das super schnell oder super langsam verstoffwechseln und ja, darüber eben Probleme entstehen könnten. Ja, und Überleitung zum letzten Punkt. Das
du
Ganze
musst mir
ist,
auch noch, du musst mir auch noch meine Fragen lassen, Tabea.
Ja, aber hier steht Tabea keine Frage von dir.
Tabea ist ganz aufgeregt. Genau, was kann man denn jetzt, ich weiß ja, auf was du hinaus willst, was kann man denn zur Prophylaxe machen? Also vorbeugend.
Genau, das wollte ich sagen. Rimegepant ist nämlich zur Prophylaxe zugelassen. Und zwar für die Prophylaxe sagt man, das macht man bei Patienten, die mehr als 3 Attacken im Monat haben oder wo die Kopfschmerzen mehr als 72 Stunden andauern oder wo wir kein Ansprechen auf die Akuttherapie haben. Das heißt sozusagen, wenn der Kopfschmerz kommt, dann geht er nicht mehr weg und deswegen würde man prophylaktisch arbeiten, also versuchen, dass er möglichst weniger kommt.
Okay.
Genau, also ein Beispiel für die Prophylaxe haben wir ja bereits genannt, das Rimegepant. Und dann haben wir noch tatsächlich einen Antikörper, beziehungsweise sogar mehrere, fand ich ganz cool.
Erkennt man immer an der Endung. Das heißt
Genau.
nämlich.
Und zwar sind das CGRP-Antikörper, also ne, die unser CGRP, was an diesen Rezeptor geht, haben wir ja alles schon mehrfach durchgekaut.
Abfangen sozusagen.
Genau, die fangen den Stoff an, der sonst den Rezeptor aktivieren würde. Und das sind zum Beispiel Galcanezumab oder Eptinezumab. Genau, das
Zumab,
sind.
das war die Endung mit Antikörper, auf die wir gerade angespielt haben.
Genau, und wir haben
Ja.
noch einen weiteren Antikörper, der praktisch jetzt nicht Marie ans CGRP geht, sondern.
An den CGRP-Rezeptor
Genau,
direkt.
kannst du
Den
dir
können wir
ungefähr
nämlich.
vorstellen, wie das dann funktioniert?
Naja, wenn wir den Rezeptor quasi blockieren, dann kann er auch nicht mehr angesteuert werden. Und über den Antikörper können wir dann halt direkt auf die Struktur vom Rezeptor zugreifen, sozusagen.
Genau. Also es war jetzt, sorry, es
Ja.
war jetzt eine leichte Frage, es war vielleicht jetzt ein bisschen verwirrend für dich, aber ich dachte mir nur, du wolltest mehr reden, deswegen frage ich dich mal was. Weil
Genau, und der
Marie
nennt
war so,
sich
hä,
dann.
ist da jetzt was Schweres dahinter?
Ja,
Deswegen.
wirklich. Ich glaube, so sitzt man dann auch im Staatsexamen und denkt sich so bei der einfachsten Frage, ja, rechnen Sie das jetzt mal hier aus? Hatten wir mal, glaube ich, als Beispiel von einer Erfahrung von einer. Und dann war es wirklich eine ganz einfache Rechenaufgabe. Und
So
man dachte sich so.
irgendwie. Stimmt, das war irgendwas, rechnen Sie 10 Kilo in Gramm um. So, wo
Ja,
du dir so
genau.
denkst, ist
Hä?
es eine Fangfrage?
Ja, wirklich. So
Ja,
habe
es
ich
war
mich
keine
gerade
Fangfrage,
gefühlt.
Marie. Du hast es sehr schön erklärt. Ein
Danke.
Beispiel für einen Rezeptorantikörper wäre dann Irinumab.
Ja.
Genau, und dann gibt es noch weitere, also das sind auch eher neuere Therapieansätze. Was man sonst auf jeden Fall noch machen kann, sind zum Beispiel Beta-Blocker. Das ist so erste Wahl für die Migräne-Prophylaxe. Aber auch sowas wie Amitriptylin. Das ist ja eigentlich, kennen wir das als Antidepressivum. Also schon auch ganz schön heavy, wenn du dann irgendwie wegen Migräne ein
Ja.
Antidepressivum nehmen musst. Genau, da gibt es noch verschiedene Medikamente, die dann eben auch über zum Beispiel Serotonin, ne, wirken.
Ja.
Aber das ist jetzt mal so. Das, was man kennen sollte.
Ja, und jetzt müssen wir einmal alle tief durchatmen. Jetzt haben wir so einen kleinen Wrap-up gemacht, auf jeden Fall durch die Migräne-Therapeutika. Weil es einfach, ich glaube, viele Menschen gibt, wo der Leidensdruck bei der Migräne auf jeden Fall ziemlich groß ist. Ich
Ja, und
kann
ich
ja
muss
nochmal
sagen,
versuchen. Ja.
also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich fand das Thema richtig cool, weil es ist so. Alles baut so aufeinander auf. Also du hast das CGRP, dann hast du den Rezeptor, dann hast du Antikörper gegen
Ja.
CGRP oder die
Ja.
5-HT-Rezeptoren, die eben genau das Gegenteil bewirken. Und irgendwie, ich fand, das war so ein schön logisches Thema, weißt du?
Nein, ich gebe dir recht, ich fand es auch sehr logisch. Ich habe es auch gut verstanden. Also ich habe es davor auch schon verstanden, aber ich fand, es hat auf jeden Fall gut aufeinander aufgebaut und man kann sich's relativ gut herleiten. Deswegen nochmal einmal kurz in der Übersicht. Also wir haben erstmal darüber gesprochen, dass Migräne zum Beispiel durch ein Primärereignis irgendwie ausgelöst wird und wir ja Substanz P und CGRP ja vermehrt einfach freigesetzt haben, was dann zu einer Gefäßdilatation und Stimulierung und Sensibilisierung von Nozizeptoren führt, so ganz grob. Es kann sein, dass man irgendwie genetisch da ja Veranlagung hat oder auch nicht. Und es gibt verschiedene Phasen, also eine Aura oder auch eine relativ lange Kopfschmerzphase, als auch eine Phase, die danach noch irgendwie entstehen kann. Dann haben wir über CGRP, also Calcitonin Gene-Related Peptide, gesprochen. Und die Serotonin-Rezeptoren, die wir brauchen, weil CGRP oder der Rezeptor, der GS gekoppelt ist, wie gesagt, zu dieser Muskeldilatation führt und der Gefäßerweiterung. Und wir jetzt die Serotonin-Rezeptoren Rezeptoren brauchen, um ja eine Vasokonstriktion, also eine Gefäßverengung wieder herbeizuführen mit unseren Medikamenten, die sich jetzt nennen, zum Beispiel Triptane, Ditane oder Gepante. Letztere sind die neuen. Genau, man fängt meistens mit Analgetika an, also Schmerzmittel, gibt dann das Triptan und dann eventuell noch eine Kombination aus Triptan oder Analgetikum. je nachdem, wie stark das Ganze ist. Ja, dann gibt's das wichtige Triptan Sumatriptan und das sind jetzt, wie gesagt, Agonisten an diesen Serotoninrezeptoren und deswegen haben wir eine Gefäßverengung. Ganz grob gesagt. Und die neueren, die Ditane und Gepante, die sind entwickelt worden für Menschen, die zum Beispiel eine KAK haben oder eine Herzinsuffizienz, weil wir dort nämlich auch Serotoninrezeptoren haben, die wir mit dem Triptan quasi auch stimulieren würden, was nicht gut ist. Genau, und da haben wir zum Beispiel Lasmiditan oder Rimegepant. Bei den Gepanten muss man aber noch aufpassen mit den Polymorphismen. Ja, und dann kann man aber auch prophylaktisch mit den Gepanten. Mhm. Nee, mit welchen?
Doch,
Gepante. Nur mit den Gepanten? Mhm. Ja, mit den Gepanten, gut, genau. Mit den Gepanten arbeiten, die sind dafür auch zugelassen, wenn man wirklich sehr, sehr starke Form der Migräne hat, wo man wirklich eine Prophylaxe braucht. Und dann gibt's noch Antikörper. Antikörper ist jetzt eher so ein neueres Erscheinungsbild, aber damit kann man dann auch mit CGRP-Antikörpern oder Rezeptor-Antikörpern arbeiten. Ja.
Sehr gut, Marie. Also ich habe dem nichts hinzuzufügen. Fand ich sehr schön. Also ich fühle mich gerade auch so, das war ja eine klare Folge. Das hatte so Struktur, das ging gut ja durch. Das, ja, das hat mir gefallen jetzt. Das hat mir jetzt ja gefallen, wirklich.
Ja, vielleicht müssen wir das immer unter Zeitdruck machen.
Ja, ich glaube auch. Also so, das ist einfach gut.
Ja.
Vielleicht auch, weil die Karteikarten rosa sind, dann gefällt es mir ja noch gleich viel besser.
Oh ja, so geht's mir auch. Muss nur rosa sein.
Ja, einfach alles cool rosa.
Ja, also, wir hoffen, ihr habt jetzt einen Einblick in das Thema Migräne bekommen und seid jetzt nicht völlig fertig nach 20 Minuten. Wenn nicht, stellt ihr einfach unsere Geschwindigkeit einfach runter. Dann
geht es auch? Ja, wa?
Ja, ja, das kannst du auch machen.
Oh mein Gott, das hört sich safe richtig creepy an, wenn man das macht.
Ja gut, wir haben auch schnell geredet. Also ich glaube, es könnte schon funktionieren. Normalerweise kennt man das aus der Uni, oder da könnt ihr bestimmt auch relaten, immer nur, dass man es schneller macht.
Was? Aber Marie, nein. Kannst du auch nicht den Kopf schneller stellen. Aber manchmal, wenn man das so macht und dann hört man den am Anfang kurz auf normal, dann denkt man echt, der redet in Zeitlupe gerade.
Ja, ja, wirklich. Ich habe so ein Reel gesehen, da meinte so, also bei uns geht das leider nicht, dass man nie zu einer Vorlesung oder Seminar geht, aber da stand auch so, wenn man halt nur Online-Vorlesung hat und dann zur Klausur geht und den Professor einen echt hört, denkt man, der hat gleich einen Herzinfarkt.
Oh Gott.
Da dachte ich mir auch nur ja so, okay. Ja, gut, genau.
Dann also würde ich mal sagen, habt ihr heute viel wieder Spaß, viel gelernt. Und ja, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen.
Hoffe ich auch. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal bei
Tablettentag.
Tschüss.
Ciao.